Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Mir zugeschaltet ist Dr. Frank Ulrich, Vorstand der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Neue Folge, neues Jahr. Ist das das neue Spiel, das neue Glück, Frank? Oder ist es doch vielleicht so, dass das das Alte ist und einfach nur eine Fortsetzung erfährt? Das wollen wir heute mal in diesem Podcast klären und steigen wir ein mit den berühmt-berüchtigten Auguren, die ja so um den Jahreswechsel herum dann immer mit ihren Prognosen kommen, was die Märkte so machen. Und da wollen wir natürlich auch wissen, was hältst du denn von diesen Prognosen?
Ja, also Björn, erstmal hallo und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörern hallo und einen hoffentlich guten Jahresauftakt. Der Januar neigt sich ja schon zum dem Ende zu. Ja, das Thema mit den Auguren und dieser Jahreswechsel. Ich meine, am Ende des Tages hat sich die Zahl verändert. Ich sage mal, die Chancen, Risiken, Probleme, die im Dezember noch vorherrschten, haben sich, glaube ich, nicht wesentlich verändert, wenn man sich mal so den Januar anguckt. Nein, aber Spaß beiseite jetzt mal auf den Markt betrachtet. Wir haben in unserem letzten Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen. Da hast du ja auch, glaube ich, eine gewisse Vorsicht bei mir vernehmen können zu den Märkten, weil ich halt einfach sage, das Thema liquiditätsgetriebene Märkte, wie wir sie ja im Grunde genommen eigentlich schon seit dem zweiten Halbjahr 2020 sehen, hat sich zwar fortgesetzt, und wird sich wahrscheinlich auch noch ein Stück weit fortsetzen, aber wir sind halt an den Märkten auch schon wirklich gut gelaufen. Ja, wenn man sich jetzt mal so historisch die letzten Jahre mal anguckt, die letzten 10 Jahre, gut, da gab es immer wieder Dips nach unten. Natürlich der jüngste Corona-Dip, den wir da hatten, mal wieder auf den DAX bezogen, runter auf 8.500 mit der fulminanten Verdopplung von da aus. Fast Verdopplung, muss man sagen. Und insoweit war ich sehr vorsichtig und die Vorsicht nimmt halt bei mir einfach zu, weil ich denke, dass so ein DAX-Wert 15.500, 16.000, wenn ich es jetzt mal wirklich auf uns, auf unseren nationalen Index mal einenge, dass gut gelaufen ist. Die Unternehmensgewinne und Erwartungen, die müssen jetzt auch erstmal das alles bestätigen. Die SAP-Themen, zum Beispiel SAP-Zahlen, sind ja heute gekommen mit einem entsprechenden Ausblick. Das hat der Markt dann doch schon mit -6% recht heftig kritisiert und dann auch abgestempelt, muss man ja sagen. Und ich glaube, dass wir das halt einfach in diesen Märkten in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt sehen werden. Die Volatilität nimmt zu, ganz klar, ganz deutlich und ausgelöst im Grunde genommen eigentlich um die Zinsdiskussion, die wir ja momentan am Markt spüren. Wobei Amerika da wesentlich weiter ist mit der Fed als wir hier in Europa mit der EZB. Und ich sage mal, Zinswenden, und in Amerika kann man, glaube ich, von einer Zinswende sprechen, auch wenn sie vielleicht zunächst erstmal sehr kurzfristig und auch sehr dosiert ist, haben natürlich bei einem Nullzins jetzt eben auf einen positiven Zins wechselnd vielleicht dann schon auch nochmal eine etwas andere Qualität als die Zinserhöhung, die man jetzt mal zyklisch so die letzten 100 Jahre immer gesehen hat. Ne? Da gingen Zinsen mal hoch, mal runter. Die Aktienmärkte haben da mit Zeitverzug darauf reagiert. Ich glaube, wir haben hier einfach eine andere Situation, weil es kommt ja noch eine Sache hinzu. Und das sind ja im Grunde genommen die Anleihekäufe der Notenbanken, wo Amerika gestern Abend ja ganz klipp und klar gesagt hat, im März soll das auch weitestgehend auslaufen. Man hat 7 Sitzungen vor sich und schließt auch nicht aus, dass da an 7 Sitzungen Entscheidungen entsprechend getroffen werden. So hat es der Powell zumindest gestern Abend und heute Nacht als Statement abgegeben. Und das alles wird für nervöse Märkte sorgen. Die Volatilität im Januar ist ja angezogen und ich glaube, es war einer der wenigen Monate Januar, die im Moment noch im negativen Bereich laufen und nicht im positiven. Ja, also das ist mal so der Forecast, mal rein jetzt von den Zins- und Inflationsthemen getragen, die wir ja momentan einfach sehen und die uns umgeben. Und ich meine, wir sind in Europa in einer anderen Situation, ganz klar, weil auch gestern Abend war ja auch ganz klar die Diktion, Arbeitsmarkt läuft sensationell gut in Amerika, die Konjunktur läuft sehr, sehr gut. Wenn wir auch da mal gucken, was da im letzten halben Jahr in Amerika abgegangen ist, da sind ja auch nochmal sehr viele Konjunkturprogramme eben auf den Weg gebracht worden, sodass die Wirtschaft da drüben wirklich gut läuft, um dann tatsächlich eben auch an der Zinsschraube zu drehen, was natürlich durch die Inflation jetzt eher schneller als langsamer passiert. In Europa haben wir die Situation eben nicht. Und ich glaube, dass die EZB in der jetzigen Konstellation auf ein Dilemma hinausläuft. Wir haben eine Inflation, die aus meiner Sicht längere Zeit anhalten wird. Wir haben aber auf der anderen Seite nicht das notwendige und dynamische Wachstum wie in Amerika, um dann eben einfach sagen zu können, wir erhöhen jetzt hier einfach mal die Zinsen in Europa. Und das führt bei mir so ein bisschen auch zu Kopfzerbrechen, wo das eigentlich hinlaufen kann in den nächsten Wochen.
Es ist immer einfach zu sagen, ich habe da in meiner Einschätzung ganz gut gelegen und das kann auch keiner kontrollieren, aber man kann in der letzten Folge mal nachhören. Du hast da in der Tat schon gesagt, dass du mit Blick auf das neue Jahr höhere Volatilität erwartest und dich um ein paar Dinge sorgst und die da auch erklärt. Was mich natürlich zu der Frage bringt, inwieweit ist denn die Meinung von Herrn Ulrich die Meinung von Herrn Ulrich? Und was ist die Meinung der BCA und der Bank für Vermögen? Gibt es die Hausmeinung? Muss es eine Hausmeinung geben? Und wenn ja, ist die deckungsgleich derzeit mit deiner?
Ja, nun gut, also natürlich habe ich meine eigene persönliche Meinung. Also du weißt ja, ich komme ja aus dem Handel. Also ich habe das ja jahrelang gemacht, gerade auf der Aktienseite. Also insoweit werde ich immer eine Meinung haben, natürlich auch fürs eigene Depot, ganz klar. Aber die Meinung unterscheidet sich natürlich nicht großartig von der Hausmeinung, wobei das völlig unterschiedlich läuft, ne? Also persönliche Meinung und das, was eine Hausmeinung ist, wenn man das überhaupt als Hausmeinung bei uns bezeichnen darf, weil wir haben eine Research-Abteilung, die machen auch einen wirklich sehr, sehr guten Job, aber in erster Linie kümmern die sich natürlich ums Investment-Research, also eben auch die Analyse der einzelnen Fonds und was ist da drin. Und wie performt das? Das ist der eine Punkt. Natürlich reden wir auch über globale Einschätzungen, globale Märkte, wobei wir nicht in der Situation sind, uns hinzustellen, zu sagen, jetzt kaufen, jetzt verkaufen, jetzt gar nichts machen, sondern wir weisen eigentlich nur auf Chancen und Risiken hin. Und dazu haben wir halt unser Ampelsystem, wo wir im Grunde genommen einfach auch sagen, an vielen Indikatoren, die da eben reinlaufen, ob das jetzt Equities ist, ob das jetzt internationale Aktienmärkte sind, auf Kontinente bezogen oder eben auch runter. Eben auf Branchen bezogen, haben wir so Indikatoren, die wir eben mitlaufen lassen und wo wir halt einfach sagen, also da sehen wir Chancen, da sehen wir Risiken und wenn ihr auch was allokieren wollt, zusammenstellen wollt und euch daran langhangeln wollt, was könnte dann sinnvoll sein, vielleicht eben Amerika überzugewichten, Europa unterzugewichten oder umgekehrt. Also insoweit, wir geben ja keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf, sondern wir wollen einfach, dass unsere Makler bei der Meinungsfindung und auch bei dem, was sie mit ihren Kunden besprechen, einfach informiert sind. Und wir können auch nur Handlungsempfehlungen geben. Und wir stellen uns ja auch nicht hin im Research und sagen, ihr müsst jetzt das und das an Fonds kaufen, sondern das ist am Ende des Tages immer auch die Entscheidung des Beraters, in welchen Assetklassen und vor allen Dingen welchen Produkten ihr berät. Und am Ende des Tages entscheidet der Kunde, nicht wahr? Und so ist unser Research im Grunde genommen strukturiert. Aber ja klar, wir sitzen regelmäßig hier zusammen mit den Kollegen, weil wir auch im Bereich der Vermögensverwaltung auch unterwegs sind und bilden uns da eben die entsprechende Meinung und da kommt dann das im Ergebnis raus, was wir auch besprochen haben und sind da im Moment sehr, sehr deckungsgleich, ganz klar.
Zinswende in den USA, halten wir fest. Dilemma für die EZB in Europa. Eigentlich müsste man, aber man kann vielleicht auch nicht, wie man will. Stellt sich dann manchmal, wenn wir auf Madame Lagarde schauen und auch auf ihre Kollegin Schnabel, vielleicht unwissender als man ist. Man sieht vielleicht offiziell nicht alles, was man tatsächlich sieht. Aber was folgt daraus, wenn wir eine Zinswende in den USA haben und in Europa eben nicht. Was heißt das? Ein Ende der Tech-Rallye, zumindest mal der Absturz vieler entsprechend spezialisierter Fonds in den letzten Wochen, könnte einen das annehmen lassen. Style Shift, Growth Value, kurzfristig oder nachhaltig. Was sagt ihr denjenigen, die euch das fragen?
Ja, ich meine, es ist eine gute Frage. Deswegen, ich will nochmal auf den Ursprung zurückkommen. Die Frage ist, wie weit und wie heftig trägt die Zinswende? Und wie gesagt, dadurch, dass Amerika da einfach Europa schon um einiges voraus ist, ist halt einfach die Frage, reden wir jetzt über tatsächlich 4 Zinserhöhungen, die von 0 in Richtung 1 oder mal haben auch 1,25% Punkte gehen. Und dementsprechend wird sich dann eben werden sich auch die anderen Fragen beantworten. Also ich halte das, was auf der Tech-Seite jetzt gerade passiert, für ein vorübergehendes Phänomen. Ich meine, wir haben da auch bei einigen Werten halt schon echt extreme Auswüchse nach oben auch gesehen. Also das muss man auch mal ganz klar so sagen. Nehmen wir einfach mal dieses Tesla-Beispiel. Ja, also du kannst ja, wenn du 10 Analysten fragst zu Tesla, kriegst du ja in der Bandpreise mit Kurszielen von $50 bis $2000 kriegst du ja alles. Ja, und jeder hat seine Begründung und jeder weiß auch, warum das so ist und warum das so passieren wird. Also insoweit ist das schon einfach schwierig. Aber ja, ich sag mal, begleitet mit der Zinssteigerung und einem positiven Zins wird einfach die Dynamik gerade eben im Techno-Bereich doch einfach ein Stück weit nachlassen. Es wird aber nach wie vor eben auch Chancen geben, da eben in bestimmten Werten Geld zu verdienen und auch dementsprechend in bestimmten Fonds halt einfach Geld zu verdienen. Das soll nicht der Punkt sein, aber es wird nicht mehr in der Masse der Fall sein, sondern man muss jetzt eher selektiver eben einfach vorgehen. Ja? So, das wäre mal das, wo ich zu anraten würde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nochmal, um auf das Thema Lagarde und Schnabel zurückzukommen. Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, dass die Damen da tatsächlich in einem Dilemma sind oder wie generell in Europa. Es wird ja auch oftmals angeführt, ja, jetzt ein steigender Zins in Europa, das könnten sich die Staaten ja überhaupt nicht leisten. Also das ist für mich jetzt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, kein schlagendes Argument, ja, weil die Staaten haben, als wir 5, 6, 7, 8% Zinsen hatten, ihre Schulden auch bezahlen und auch die Zinsen bezahlen müssen. Klar, sicherlich auf einem anderen Niveau, weil die Beträge halt einfach niedriger waren. Aber am Ende des Tages wird das nicht das bindende Mittel sein, um den Zins unten zu lassen. Das kann es nicht sein. Und wir sehen in Europa schon eines, wer sich hier mal aufmerksam die Staatsanleihen anguckt, und na klar ist mein Fokus ja immer auf dem Bund-Future. Da sind wir im Dezember, sind wir irgendwo bei in der 10-Jährigen bei minus 0,4, 0,45 irgendwo haben wir da gehandelt, ja, und wir laufen jetzt immer wieder auf die Nulllinie zu, ne? Also das ist jetzt schon 2-3 Mal passiert, dann setzen auch, da kann man die Uhr nachstellen, setzen auch die Anleihekäufer ein. Aber die Rückschläge, die wir dann eben sehen in der Rendite, also auf der Negativseite, die werden ja immer geringer, ne? Bei 0,40, dann sind wir zurück bis auf minus 0,20. Jetzt hat es gerade mal für minus 0,11 gereicht vorgestern. So, jetzt handeln wir wieder bei minus 0,05. Also man sieht schon von der Technik her auch, dass wir auf der Bundesanleihe im 10-jährigen Bereich wohl mit einer positiven Rendite, auch wenn sie sehr, sehr gering ausfallen mag, einfach zu rechnen haben. Und am Ende des Tages zeigt uns der Markt schon, wo er hin will. Also ist das für mich nur eine Frage der Zeit, wann die EZB da mal zwischengehen muss. Und vielleicht noch ein Satz abschließend. Wir haben 5% Inflation. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass das jetzt auch mal ein ganzes Jahr durchhält. Da haben wir eine Realverzinsung. Dann haben wir wirklich einen Kaufkraftverlust, der auch spürbar ist. Darauf wollte ich hinaus. Und das ist schwierig.
Die Märkte schaffen eigene Fakten und treiben damit die Marktteilnehmer nicht selten auch vor sich her. Drei Worte sind in deinem Zusammenhang bisher nicht gefallen. Deshalb frage ich explizit danach. Das erste ist Covid. Also wann haben wir das gehabt, dass wir hier fast 10 Minuten Podcast haben und haben noch nicht Covid in den letzten Quartalen in den Mund genommen. Preisen die Märkte da schon die Entspannung ein, die sich hinter Omikron für viele verbindet? Wir hören, Dänemark und Großbritannien will alle Auflagen in den nächsten Tagen fallen lassen. Heißt das, wir haben das Kapitel an den Kapitalmärkten zumindest hinter uns?
Also sofern jetzt nicht tatsächlich die Situation eintritt, dass wir eben wieder einen flächendeckenden Lockdown in welchem Land auch immer durchführen müssen, was dann möglicherweise wieder zu Lieferengpässen oder Produktionsengpässen führt, denke ich mir, werden die Märkte das Thema hinter sich gelassen haben. Und ich glaube, das haben wir auch jetzt zigmal gehört von verschiedenen Stellen. Und ich möchte es eigentlich für mich immer noch nicht so richtig wahrhaben, aber scheinbar ist es wohl so. Wir werden wohl damit leben müssen. Es wird sich nicht von heute auf morgen abschalten lassen, dieser Virus. Die Medizin oder der Gesundheitssektor wird hoffentlich in der Lage sein, irgendwann einen Impfstoff zu haben, damit man es wegimpfen kann oder wegspritzen kann. Oder es gibt ja da diese Medikamente, die das wohl irgendwann mal können sollen. Dann ist das in Ordnung. Aber scheinbar, und da ist ja der Mensch auch anpassungsfähig, scheinbar werden wir und können wir damit auch leben. Ja, es ist so. Und insoweit hat das jetzt keine, aus meiner Sicht, keine gravierenden Einschläge mehr am Markt. Wie gesagt, es sei denn, wir kriegen eine neue Variante und es führt jetzt tatsächlich dann nochmal zu Schließungen an bestimmten Stellen. Dann kann das schon eben auch mal einen Impact haben. Ja? Aber ansonsten, denke ich, hat der Markt das umfangreich als solches eingepreist.
Die beiden anderen Worte, die du nicht genannt hast, aber in diesen Tagen eigentlich immer wieder fallen, wenn es um Prognosen geht, ist das Thema geopolitische Risiken. Man könnte sie auch in zwei Länder zusammenfassen, Russland, Ukraine und wenn man in die asiatische Welt reinschauen will, China, Taiwan. Sind das für dich ernstzunehmende Kriegsszenarien oder ist das etwas, was in deinen Augen, deshalb hast du es auch nicht genannt, ganz normale Pokerspiele sind, die sowieso immer mal wieder stattfinden?
Naja, also ich sage es mal ganz salopp, ich hoffe, dass alle Beteiligten, sowohl eben auf der einen Seite Russland, Ukraine und auf der anderen Seite China, Taiwan, ich hoffe, dass alle verantwortungsbewusst sind, alle die Nerven behalten und dass man das tatsächlich in die Ecke Säbelrasseln schieben kann. Und ich meine, also wir haben ja solche politischen Eskalationen in den letzten 10 Jahren ja immer wieder gehabt. Also ich will nur sagen, Beispiel Nordkorea, Amerika zur Trumpschen Zeit, ja. Also da waren wir ja auch immer wieder in Sorge, dass da bestimmte Dinge passieren können. Dann hat sich es am Ende des Tages sich irgendwo wieder eingerenkt. Also ich hoffe, dass das auch hier wieder der Fall ist und dass es eben nicht zu Eskalationen kommt. Und ich sag mal, wenn man jetzt gerade diesen Fall Russland-Ukraine nimmt, dann ist eben auch die Frage, wird es dann tatsächlich eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen oder ist es dann, sind das eben vielleicht eben auf der wirtschaftlichen Bühne Dinge, die ablaufen oder ein Einmarschieren, was ja auch, ich sag mal, unblutig ablaufen kann. Ich weiß nicht, also es gibt da ja x wie viele Möglichkeiten, was da alles passieren kann. Wie gesagt, ich hoffe und schätze es momentan so ein, dass alle die Nerven behalten, weil wir sehen ja, und das ist der Punkt, warum ich da relativ zuversichtlich bin, wir sehen ja doch, dass wir in den Wirtschaftskreisläufen und auch an den Finanzmärkten so eng miteinander verbunden sind weltweit und verknüpft sind miteinander, dass wenn das eben an der einen oder anderen Stelle eben aus dem Ruder läuft, dass dann eben auch so einen kaskadierenden Effekt auf die Weltmärkte, also auch auf Produktion und Gütermärkte haben kann. Und ich glaube, in so einer doch teilweise fragilen wirtschaftlichen Situationen, wo sich doch einige Länder noch befinden, kann das nicht zielführend sein. Ja, so, und deswegen meine vorsichtiger Optimismus ist, nein, es wird zu keinen kriegerischen Handlungen kommen. Punkt.
Nerven behalten, perfektes Stichwort und Überleitung zu der Frage in diesem Umfeld, was sich verändert hat. Wie reagieren eure Makler, angeschlossenen Vermittler, deren Kunden auf diese veränderte Situation? Hat man dort den Eindruck einer wachsenden Nervosität? Spürt man das schon? Wenn wir uns jetzt mal den BCA-eigenen Volatilitätsindex, was Nervosität der Vermittler angeht, anschauen, Dichte von Anrufern und Dringlichkeit von Fragestellungen und Art der Fragestellung, kann man da erkennen, dass die Vermittler nervöser werden?
Also im Moment nicht. Jetzt sind ja auch diese volatilen Bewegungen, die haben ja auch erst in den letzten 2-3 Wochen stattgefunden. Ja, das muss man ja auch sagen. Also ich sag mal, wenn das jetzt an den Aktienmärkten jetzt nochmal 5-10% rutscht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Taktung der Anrufe bei den Beratern einfach zunehmen wird. Auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, haben sich die Kunden ja in den letzten 1,5 Jahren oder gerade als eben Covid ausgebrochen ist, mal mit Fokus auf Q2 und auch Q3 2020, wenn man da mal die Augen drauf hängt, ja schon auch antizyklisch verhalten und haben gekauft. Ja. Und ich glaube, dass da eben auch so ein Umdenken bei den Kunden stattgefunden hat und man eben vielleicht doch nicht mehr so nervös ist, wenn er halt so einen Markt mal zurücksetzt. Ganz im Gegenteil, viele sehen das auch als Kaufchance. Und wir haben jetzt auch in einigen Bereichen auch schon wieder eben Käufe gesehen. Sicherlich ein bisschen dosierter als sonst, aber dass da jetzt Panik ist und die Leute raus wollen, also das sehen wir im Moment nicht. Dazu ist ja auch die Situation nicht so richtig angezeigt, weil was haben wir denn jetzt verloren? Ich meine, wenn wir das jetzt mal wieder auf den guten alten DAX runterbrechen, sind wir irgendwo bei unter 10%. Amerika, selbst der Dow ist noch unter 10%, Nasdaq hat es ein bisschen mehr erwischt. Also da haben wir ja teilweise auch schon ganz andere Sachen gesehen, ja.
Da halten wir dann aber auch mal fest, dass die Märkte, die du jetzt gerade so angesprochen hast, nicht unbedingt die sind, in die alle breit gestreut investiert haben. Diejenigen, die da sehr vergangenheitsperformance orientiert sich dann fokussiert haben, die schauen natürlich gerade in weitaus größere Löcher rein. Und ich biete dir da eine Wette an. Da können wir mal in den nächsten Sendungen gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass weitere 5 oder 10%, die Technologieaktien abstürzen, nicht so viel Spuren hinterlassen und so viele Anrufer beschaffen, wie wenn 10 Monate der Markt da unten bleibt, wo er jetzt ist. Denn ein großer Teil derjenigen, die vermittelt haben, beziehungsweise die gekauft haben, haben ja nur Zeiten erlebt, in denen eigentlich immer so kleine Zacken da drin waren, in der Tiefe durchaus mächtig. Aber du hast es eben selber gesagt, es war dann innerhalb von 1-2 Quartalen geheilt. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was da an Belastungsfähigkeit kommt. Sollten wir in eine Phase kommen, wo die vielleicht 30% oder so, die jemand in seinem spezialisierten Technologiefonds verloren hat, sich nicht wieder ausgleichen. Da bin ich mal sehr gespannt. Nimmst du die Wette an?
Ich kann sie gerne annehmen. In den Grundzügen gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, also ein Großteil der Portfolien, die wir eben sehen, und Großteil heißt jetzt bei mir tatsächlich so über 90% schon, die sind ja eben nicht nur, ich sag mal, mit einem Fonds oder in einem Bereich unterwegs, sondern die haben durch die Berater ja gut diversifizierte Portfolien, ja. Und da ist ja dann das Thema Technologiewerte ein Teil davon. Sicherlich wird das Portfolio belasten. Wenn man dann noch ein bisschen Renten da drin hat, wird das jetzt auch ein bisschen belastend sein. Das ist ganz klar. Aber ich sage mal, da kommt es ja eben darauf an, ist mein Portfolio gut diversifiziert? Und wenn es das nicht ist, dann muss ich es halt eben nochmal nachziehen. Ja, aber ich bin bei dir am Ende des Tages. Wenn die Märkte runterfallen, da liegen bleiben, dann wird das zu einem Gesprächsbedarf führen. Auf der anderen Seite wird das gerade im Hinblick auf Europa beim Endkunden oder bei dem Anleger trotzdem die gleiche Frage zurückbleiben, wie wir sie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren schon hatten. Ich muss einen Negativzins bezahlen, also wohin mit dem Geld? Ja, also deswegen sage ich, dass also von den Gedankengängen des Geldanlegens hat sich doch einiges verändert beim Anleger. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Hände nicht mehr so nervös sind wie früher, was natürlich, und da bin ich natürlich bei dir, sollten wir jetzt tatsächlich mal längere Zeit in einen Base-Markt übergehen. Klammer auf, da kann man ja auch mal in die Historie gucken, wie lange sowas dauert. Ich glaube, die längsten Base-Märkte waren, 6 Quartale oder so. Nagel mich nicht fest, aber ein sehr großer Zeitraum war es nicht. Dann kann es halt für einige ungemütlich werden. Aber da ist dann auch immer die Frage, was schichtet man um mal vorübergehend und wie arbeitet man einfach aktiv mit diesen Portfolien? Und dazu sind die Berater ja da.
Wir unterstellen, dass die Masse klüger geworden ist und eine Erkenntnis zu gewinnen hatte. Lassen wir die Märkte sein und damit auch die Kaffeesatzleserei. Schauen wir auf das, was 2022 vor den Beratern und Vermittlern liegt. Was sind da nach deinem Dafürhalten die großen Themen, über die man sprechen muss?
Na gut, also vielleicht mal andersrum formuliert, über welches Thema wird man wohl nicht mehr sprechen müssen? Das ist ja durch die neue Bundesregierung, den neuen Koalitionsvertrag, sind das wohl alles so regulierende Themen wie der 34F-Makler unter die BaFin. Ich glaube, dass wir das in diesem Jahr nicht diskutieren werden. Das ist auch ganz gut so, weil das ja immer wieder dann, wenn es mal hochpoppt, dann auch tatsächlich auch zu Diskussionen führt. Ja, das ist der eine Punkt. Worüber werden wir eben reden? Ganz klar, das Thema ESG, Nachhaltigkeit in der Beratung, hatte ich im letzten Podcast ja auch schon erwähnt. Da arbeiten wir ja, glaube ich, alle dran mit Hochdruck. Ob jetzt Einführung 1.8. oder 1.1. im nächsten Jahr, ist völlig wurscht. Die Arbeit muss so oder so gemacht werden, dass man das eben alles eben auch in einen Beratungsprozess eingießt. Da sind wir, wie gesagt, schon dran. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil man auch mal gucken muss, wie geht man denn ran in dem Beratungsprozess, wo baut man das ein. Ich glaube, da werden sich dann auch die Beratungssoftware-Anbieter dann auch unterscheiden, ohne jetzt zu werten, was jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, da wird es dann halt auch Unterschiede geben. Und wir stellen ja auch darauf ab, dann eben auch zu sagen, okay, haben wir jetzt auch ein, ich sag mal, nachhaltig optimiertes Portfolio, ja, nein. Und da dann auch entsprechende Tools eben einfach anzubieten. Und wir sind mit diesem Thema ja schon seit 3 Jahren unterwegs. Also das heißt, wir haben da, glaube ich, ein sehr gutes Know-how. Also ich habe jetzt hier auch bei uns, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sind sehr, sehr gut drauf bei dem Thema, haben sich da auch entsprechend weiterentwickelt, auch fortgebildet. Und da haben wir jetzt wirklich tolle Projektgruppen, die dann dieses Thema eben auch sehr weit ausrollen können, ob das jetzt für den Versicherungsbereich, Investmentbereich oder natürlich auch auf einer Unternehmensebene ist. Und das ist so ein Thema, was die Branche und natürlich auch uns im Grunde genommen beschäftigen wird. Und wo ich sage, sind wir gut aufgestellt. Unsere Berater und Beraterinnen holen wir natürlich auch dementsprechend ab, weil wir werden auch entsprechende Schulungsformate in Kürze anbieten. Da geht es dann auch darum, entweder man macht eben so ein digitales Grundwissen, das wird sicherlich ein Ansatz sein, und auf der anderen Seite dann eben auch Deep Dive, dann eben auch Schulungen für den Berater, der sagt, Mensch, ist ja doch mal eine vertriebliche Chance für die Zukunft und ich will da einfach ein bisschen mehr wissen, weil es ist immer besser, wenn ich mehr weiß als der Kunde und nicht umgekehrt, weil wir haben nun mal in der Kundschaft bei den Anlegern eben Menschen, die sich mit dem Thema eben auch privat, persönlich auseinandersetzen und die dann auch entsprechende Fragen halt einfach stellen werden. Ja, und da muss ein Berater auch vorbereitet sein. Und unser Job ist es, die Berater darauf vorzubereiten und um die Klammer zu schlagen, weil wir anfänglich ja über unseren Research-Bereich gesprochen haben, dann eben auch an der Research-Seite oder auf der Research-Seite die Dinge dann so aufzubereiten, dass der Berater eben sagen kann, okay, wenn ich das will, bin ich in der Gruppe drin, kaufe den Fonds und so weiter und so weiter. Und unsere Berater da einfach abzuholen, damit sie diesen Job dann nicht noch zusätzlich machen müssen.
Es gibt ja zum Jahreswechsel immer die guten Vorsätze. Nach dem Motto, ich höre auf zu rauchen, ich will 10 Kilo abnehmen. Gibt es Dinge, die die BCA in 2022 anders machen will als zuvor, die sie vielleicht besser machen will? Was hat man sich vorgenommen?
Naja, also besser werden kann man ja immer. Ich glaube, das gilt für jeden und auch vor allen Dingen für jeden, der Dienstleistungen und Service anbietet. Da kann man an vielen Stellen einfach immer besser werden und sich weiterentwickeln. Und das ist halt einfach der Punkt. Wir entwickeln uns an ganz vielen Punkten weiter. Und wir haben uns einfach vorgenommen, noch mehr für unsere Berater da zu sein und vor allen Dingen, wenn es Herausforderungen gibt und man dieses Thema Nachhaltigkeit in der Beratung ist eine dieser Herausforderungen, dann eben auch zügig dabei zu sein, vielleicht auch schon ein bisschen schneller, als das unbedingt notwendig ist, damit der Berater und die Beraterinnen sich da einfach entsprechend vorbereiten können und das eben dann nicht auf dem letzten Drucker dann erfolgen muss. Und das sind so die Vorhaben, die wir haben. Abnehmen wollen wir auch alle nach Covid, ist klar. Viele Raucher haben wir nicht mehr, also insoweit kann das, glaube ich, hinten anstehen. Aber wir haben halt einfach eine Strategie, eine langfristige Strategie im Konzern. Da sind wir gut in der Zeit und werden die einfach weiter umsetzen. Und insoweit sind das eigentlich unsere Vorhaben.
Frank, bei den guten Vorsätzen kann man dann in 3 Monaten mal schauen, was daraus geworden ist. Wir können schauen, was aus deinen Prognosen geworden ist. Wir hören uns an dieser Stelle in 3 Monaten wieder. Ich danke dir für dieses Jahresauftaktgespräch. Da waren ein paar Punkte dabei, die jeder angeschlossene Berater oder Vermittler oder Interessent der Bank für Vermögen oder des Maklerpools gebrauchen kann. Deshalb an dieser Stelle soll uns das heute reichen. Danke dir, danke den Zuhörern und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein bei Ad-Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Bis dann, tschüss. Tschüss.